Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante Persönlichkeiten aus der Branche.
Guten Tag bei einer neuen Ausgabe von Installateur TV Podcast. Mein Name ist Herbert Bachler und heute befinden wir uns an einem besonders schönen Fleckerl im Herzen Tirols, genauer gesagt in Lahns beim Isarwirt, und mein Gast ist extra aus der Schweiz angereist. Es geht heute um ein Thema, was fast jedes Heizsystem, zumindest in Mitteleuropa, betrifft. Es geht um das Thema Heizungswasser. Daher herzlich willkommen, lieber Rolf Rey.
Danke, Herbert. Danke, dass ich mit dir diesen Podcast machen kann.
Lieber Rolf, wir kennen uns ja auch schon viele Jahre. Du bist der Macher, du bist der CEO, der Geschäftsführer vom Innovationsleader der Firma Elisator in Europa. Rolf, stell dir mal kurz unseren Hörern vor, was ist Elisator? Wer bist du? Ja, erzähl mal.
Ja, die Firma Elisator, ich denke, viele kennen die Firma Elisator aus dem Marktsegment Wasseraufbereitung. Die Firma Elisator ist schon 1970 gegründet worden und hat sich von Beginn weg mit der Thematik Korrosionsschutz übers Wasser in geschlossenen Kreisläufen auseinandergesetzt. Zuerst war da die Idee, eigentlich die Elektrolyse oder die Vorstufe der Elektrolyse im Bereich Korrosionsschutz zu nutzen, und so entstand der erste Elisator. Mit den Jahren gab es natürlich immer Weiterentwicklungen, auch neue Vorschriften, Normen und Garantiebedingungen, die eingehalten werden mussten. Elisator hat versucht, diese immer zu erkennen im richtigen Moment und dem Handwerker das nötige Werkzeug dazu zur Verfügung zu stellen.
Wir haben uns ja im Vorfeld schon ein bisschen unterhalten auch, und wir haben ja auch einen Austausch über Deutschland, Österreich, der Schweiz, und es gibt ja überall eigene Normen auch. Bei euch ist es die SWKI-Richtlinie, in Deutschland ist die VDI 2035, bei uns in Österreich jetzt ganz neu überarbeitet. Diesmal, ja, mal sagen, wieder ein bisschen chemielastig, die ÖNORM 51951. Rolf, dazu einmal jetzt, was die Schweizer Richtlinie bedeutet. Auf was ist eure Richtlinie aufgebaut? Weil die Kessel sind ja großteils ja überall dieselben. Es gibt bei euch einen Fissmann, es gibt bei euch einen Weiland, einen Stiebel. Worauf setzt die Schweiz mit ihren Richtlinien?
Also die SWKI-Norm BT102-1 beschäftigt sich hauptsächlich natürlich um die zwei Thematiken. Die eine Thematik ist der Kalkschutz, wo wir in der Schweiz in Grad französischer Härte sprechen. Und der zweite Teil ist dann eigentlich der Korrosionsschutz. Wenn wir das Ganze anschauen im Bereich vom Kalk, ist natürlich das Calcium-Magnesium das Entscheidende. Und auch im Bereich Korrosion sind wir mit dem Sauerstoff, mit dem pH-Wert und der Leitfähigkeit sehr in Abhängigkeit. Darum geht die Norm hauptsächlich auf diese Punkte ein.
Was ich weiß von euch, auch von der DNA, hat ja Sauerstoff in der Anlage immer eine große Rolle gespielt. Was habt ihr da zu bieten, Frau Elisator? Wie werden da die Probleme gelöst?
Sauerstoff hat natürlich im Bereich Korrosion einen riesigen Einfluss. Wir haben ja Sauerstoff in unserer Luft, in unserer Atmosphäre. Darum können wir das ja nicht groß beeinflussen. Wir sehen das ganze Thema immer in zwei Stufen an. Es ist die Erstbefüllung. Und wenn ich die Erstbefüllung vornehme, kann ich den Sauerstoff gar nicht entziehen, weil ich ja eigentlich ein leeres Rohr oder eine leere Heizung befülle. Und die hat ja auch Sauerstoff drin. Also wenn ich aus dem Wasser beim Befüllen den Sauerstoff entziehe, gehe ich natürlich gleich wieder in Kontakt mit Sauerstoff, teilweise, nicht alles Wasser natürlich, und das Wasser nimmt den Sauerstoff so wieder auf, weil es will ja in Verbindung gehen mit der Luft und mit dem atmosphärischen Druck. Für uns ist das Thema der Wasseraufbereitung nach der Befüllung nicht abgeschlossen. Da arbeiten wir natürlich zum Beispiel mit unseren Elisatoren oder mit unserer neuer H2O-Gardlinie, wo wir dann sagen, im Umlauf mit einem Mikrogasblasenabscheidung, mit einem Korrosionsschutz über die Magnesiumanode, welche auch Sauerstoff bindet, damit überhaupt Magnesiumhydroxid entstehen kann, Für uns ist nicht die Erstbefüllung da verantwortlich, sondern danach.
Dass die Anlage einfach auch begleitet wird und dann einfach zusätzliche Komponenten bedarf. Jetzt muss man sich aber auch vorstellen, wir sind ja in einem Bereich tätig, wo wir mit Handwerkern arbeiten, die alle keine Chemiker sind. Es gibt ja auch die verschiedensten Verfahren. Wir in Österreich sind sehr chemielastig. Kannst du einmal so die bekannten Verfahren erklären, die so am Markt sind, um das auch transparent zu machen für die, die es nicht wissen? Und dann aber auch, was Elisator für ein Verfahren, für einen Weg geht, für Philosophie und warum?
Für uns als Elisator ist eigentlich immer in erster Linie der Versuch, das Wasser aufzubereiten ohne Chemie. Das heißt, wir schauen erstmal, was ist störend im Wasser und wir versuchen, das Störende rauszunehmen. Wir sind tendenziell nicht gegen Chemie. Chemie wird in Einsatz kommen, wenn wir sehr hohe Drucke haben auf dem Leitungsnetz, wenn wir sehr hohe Temperaturen fahren. Aber bei gerade modernen Heizungen im Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, irgendwo bis 200, 300 Kilowatt Leistung, kann man problemlos einen chemiefreien Betrieb fahren. Das ist unsere Überzeugung. Aber grundsätzlich nicht nur gegen Chemie.
Wenn ich jetzt da auf die Verfahren nochmal gehe, da gibt es ja Enthärtungen mit Chemie und Entsalzung. Kannst du da die Unterschiede einmal ganz einfach erklären und auf was man achten sollte?
Also grundsätzlich sind wir für die Entsalzung, dass wir im Heizbetrieb oder im Kältebetrieb mit einer Entsalzung arbeiten. Da gibt es die verschiedenen Verfahren mit einem Mischbedionentauscher, den man einsetzen kann. Oder die Umkehrosmose ist sicher auch eine Möglichkeit. Theoretisch gibt es ja noch die Destillation. Diese Anwendung wird auf dem Markt einfach nicht umgesetzt, weil es zu aufwendig ist. Grundsätzlich kann man natürlich über chemische Bindemittel zum Beispiel auch den Sauerstoff binden, man kann Kalk binden etc. Und man gibt einen kleinen Anteil dieser Chemie ins Wasser und versucht so, die störenden Partikel nicht zu entfernen, aber dass sie keinen Schaden anrichten können.
Aber ist sowas dann für den Handwerker noch gut kontrollierbar, beziehungsweise warum macht sie das nicht? Da gibt es ja sicher auch einen Grund.
Wir sind da der Meinung, also zum einen natürlich immer der Umweltschutz, weil das Wasser, was da einmalig befüllt wird, wird ja irgendwann auch wieder irgendwo in Ablauf kommen, in einen Entsorgungszyklus reingelangen. Und wir sagen da, möglichst zuerst mal ohne Chemie zu fahren. Das ist sicher mal ein Hauptgrund. Ich glaube, das ist eine strategische Entscheidung auch, wenn du jetzt zum Beispiel Knieschmerzen hast, du kannst eine Tablette nehmen und kannst den Schmerz mit der Tablette unterdrücken. Das ist dann die Chemie, die ich ins Wasser reingebe. Oder du kannst sagen, ich schaue, woher kommen denn die Knieschmerzen. Wir sind eher die, die zuerst mal sagen, wir versuchen es mit dem Krafttraining oder mit der Schuheinlage und schauen dann, wie weiter. Und die Chemie ist dann die Tablette, die auch den Schmerz wegnehmen kann.
Auch gut verständlich, dass man es einfach einmal auf einen natürlichen Weg versucht. Ja. Aber jetzt ist ja so, wie wir wissen, Heizungswasser, ja nicht einfach Heizungswasser in der heutigen Zeit, sondern mit Heizungswasser bedeutet das sehr oft auch Energiesparen. Warum? Und wie viel kann man sparen?
Es ist immer sehr, sehr schwierig zu sagen, wie viel, dass man sparen kann. Dass man sparen kann, ist eigentlich da gegeben. Zum Beispiel Kalkablagerungen in einem Heizungswasser. Gerade die neue Generation mit Wärmepumpen. Im Wärmepumpenbereich arbeitet man sehr, sehr gerne mit zusätzlichen Speichervolumen und das erhöht die Menge an Wasser vom kompletten System, was wiederum auch die Menge an Kalk, die im System eingebunden ist, erhöht. Wenn wir dann aber wieder schauen, der Wärmeerzeuger selber, Der Wärmetauscher ist natürlich extrem klein geworden. Und wenn wir da die Ursachen dann nehmen, die größere Menge an Kalk, also da kann gut und gern mal 300-400 Gramm Kalk in einem Einfamilienhaus ins System reinkommen. Wir haben vom Kalk her auch die Konzentration auf den wärmsten Punkt und meistens ist der wärmste Punkt der Wärmeerzeuger selber. Wärmetauscher hat vielleicht noch einen Wasserinhalt von 4, 5 Deziliter. Und ich stelle mir jetzt vor, 200 Gramm Kalk in einem Wärmetauscher, der nur 4, 5 Deziliter Wasserinhalt hat, das sind natürlich große Ablagerungen. Wir wissen, dass eine 2 mm Deckschicht auf einem Wärmetauscher die Wärmeübertragung um bis zu 20% vermindert.
Was ist wirklich, Rolf? Sagen wir, man kommt zu einer Anlage, viele Installateure kommen zu Anlagen, die es gar nicht kennen, wo vielleicht auch Chemie drinnen ist, wo Fußbodenheizungen schon verstopft sind, weil sie nicht mehr die Wärme übertragen. Mit einem Wort, wenn das Kind schon ins Wasser gefallen ist, sagen wir in Deutschland und in Österreich, gibt da Elisato auch Lösungen oder muss man das dann so akzeptieren?
Es ist ganz klar, das ist einer der wichtigsten Punkte. Man muss sich vorstellen, man verbindet eigentlich neue, moderne Wärmeerzeuger mit einer alten Installation. Die Installation, die hat schon vielleicht gewisse Korrosionserscheinungen, Magnetit hat sich gebildet etc. Darum ist es ja so wichtig, dass, so wie wir auch denken, dass nicht nur die Wasserbefüllung ein Thema ist, sondern man muss das Ganze anschauen, nachher auch im Betrieb. Also es muss unbedingt ein Filter, ein Magnetflussfilter, ein Mikrogasblasenabscheider, all die Themen müssen abgedeckt werden, damit ein mittel- oder langfristiger, energieeffizienter Betrieb aufrechterhalten werden kann.
Ich habe jetzt selber eine Heizung gemacht. Ich weiß es ja, Gott sei Dank, ja, weil ich mit euch seit sehr vielen Jahren in Verbindung bin und ich sogar mit Stolz arbeite in Österreich mit euch. Bei mir ist ein Elisator, einfach ein Korrosionsschutzgerät, selbstverständlich. Warum wird das, zumindest bei uns am Markt, kann ich nur sagen, viel zu wenig berücksichtigt, dass so eine Begleitung der Heizung auch noch eingebunden wird? Gibt es zu wenig Schäden oder fällt es einfach nicht auf oder ist es schlichtweg zu teuer und man beschäftigt sich nicht damit?
Ich denke, das größte Problem an der Geschichte ist, dass sich zum einen sicher der Fachmann, der Installateur, fast zu wenig mit dem Wasser auseinandersetzt. Aber grundsätzlich, denke ich, ist es einfach auch so, dass man kann keinen Winter miteinander vergleichen. Ich sehe nicht, wie viel Energie ich wirklich verbraucht habe, denn ich habe keine grundlegenden Zahlen. Bei Auto kann ich schauen, ich verbrauche so und so viel Treibstoff auf 100 Kilometer. Ich habe Dutzende Male, wo ich das Ganze vergleichen kann, immer wieder vielleicht auch die gleiche Strecke, die ich als Vergleich herziehen kann. Es wird kein Winter geben, der genau gleich warm oder genau gleich kalt ist, dass man sagen kann, ich kann vom Dezember bis in März einfach schauen, was ich an Energie verbraucht habe. Die Gegebenheiten können sich auch geändert haben. Es gab einen Umzug in der Wohnung 7 und da ist jetzt nicht mehr eine Einzelperson drin, sondern eine vierköpfige Familie, die braucht viel mehr Energie, öffnet das Fenster viel öfters etc. Also man hat eine Riesenschwierigkeit, das Ganze zu vergleichen. Dem Kunden ist es nicht bewusst, er sieht es nicht.
Da sind wir genau beim Punkt, wo ich sage, vielleicht ist das sogar eine Anregung für eine Innovation. Ich habe zum Beispiel eine PV-Anlage mit Batterie. Ich kann immer jeden Tag genau vergleichen und kann mein Verhalten dann auch richten. Denk einmal, wenn man sich das zergehen lässt, Heizungswasser, 2 mm, was du gesagt hast, 20% Wärmeverlust, das ist eine Nummer, von der wir reden. Ist da irgendwas geplant, dass man das vielleicht auch mal in Zahlen transparent machen kann? Kann man sowas überhaupt transparent machen? Weil ich denke, alles, was die Leute dann auch wahrnehmen, wenn es ums Geldbörsel geht, dass dann auch reagiert wird, oder?
Also theoretisch ist es möglich, das Ganze wirklich auszuwerten, aber es hat sehr, sehr viele Parameter, die berechnet oder da einbezogen werden müssen. Und das sind teilweise Werte, die der Programmierer beeinflussen kann, aber zum Beispiel der Wasserverbrauch einer Familie, der kann sich ja von Tag zu Tag verändern. Oder das Lüftungsverhältnis kann kein Programmierer voraussehen und darum wird es sehr, sehr schwierig werden, das Ganze so transparent sichtbar zu machen für den Kunden.
Ich habe mit einem Chefredakteur auf dem Weg da nach Innsbruck gesprochen, der sagt, Herbert, das Thema ist soweit bei den meisten durch. Er hat davon 100 Millionen Schaden im Weinviertel gesprochen, wo eben das Wasser nicht aufbereitet wurde. Und wo dann die Versicherung auch aussteigt. Und ich glaube, dass viele Handwerker schon gibt, darunter gelitten haben unter Schäden. Ja. Bei uns gibt es ja auch so eine Art Warn- und Hinweispflicht. Ich weiß nicht, wie ist das bei euch in der Schweiz? Gibt es sowas auch, dass man den Kunden darauf aufmerksam macht, dass der Bescheid weiß? Weil es kann ja nicht sein, dass erst, wenn es richtig wehtut, man sich mit dem Thema dann beschäftigt. Sondern man muss ja auch Vorkehrungen treffen.
Es gibt auch bei uns diese Pflicht, dass man den Kunden darauf aufmerksam machen muss. Ich glaube, da ist beim Kunden die Bereitschaft noch nicht ganz da, dass er sich das wirklich so genau anschaut. Eine Heizung ist nicht emotional. Mhm. Ich sage immer, die Heizung wird erst emotional, wenn am Weihnachtstag die Heizung nicht funktioniert und die Schwiegermutter auf der Anreise ist. Es ist halt etwas anderes, wenn man ein schönes Auto vor die Garage stellen kann oder wenn im Keller eine effiziente Heizung steht.
Wo viele sich auch scheuen, ich weiß auch speziell im Kundendienst bei Kesselherstellern und Ding, die sagen, wir stellen alles ein und Ding, aber Wasser greifen wir nicht an, weil dahinter lassen wir einen Fingerabdruck, dahinter lassen wir Spuren, wenn wir jetzt Wasser nachfüllen. Auch wenn man sieht sehr oft, dass der Druck schon viel zu niedrig ist. Ja. Welcher Sicherheit gibt es hier damit, dass man sagt, es gehört eigentlich dazu und es gehört richtig durchgefüllt.
Also der Wasserdruck in der Heizung oder in einem geschlossenen Kreislauf ist natürlich sehr entscheidend auf die gute Zirkulation, aber auch Sauerstoffgehalt. Je weniger Druck, je mehr Sauerstoff wird das Wasser haben und dadurch hat es auch einen Einfluss auf die Korrosion. Und darum ist es sehr, sehr wichtig, dass das ganze System abgeglichen ist. Es geht über den Druck, aber natürlich auch, dass alle Ventile richtig eingestellt sind, dass die Pumpen richtig arbeiten. Sonst funktioniert es nicht mehr richtig. Ich gebe da gerne ein Beispiel, wenn beim Fahrrad die Gangschaltung nicht mehr richtig eingestellt ist, hört man es, man hat vielleicht einen Reibungsverlust. Bei der Heizung haben wir auch einen Verlust, aber man wird ihn nicht hören, man wird ihn allenfalls im Geldbeutel danach sehen, aber das muss man sich dann auch bewusst machen.
Ihr habt ja da auch fertige Wandlösungen schon, dass wenn ein Kundendienst drinnen ist, gar nicht erst in Versuchung kommt, mit normalem Wasser nachzufüllen, sondern gleich entsalzt, oder?
Genau, das ist natürlich unser Ziel. Wir haben fertige Wandstationen, die nach der Befüllung mittels unseren Geräten dann auch fix montiert werden, dass es gleich den Kunden auch darauf aufmerksam macht. Wir legen auch immer bei unseren Befüllsystemen Aufkleber bei, damit hingewiesen wird, Vorsicht, bevor du befüllst, schau, da ist aufbereitetes Wasser.
Was mir immer persönlich gefällt, muss ich sagen, ist dieses Eye-Control, wo ich immer sehe, wenn das grün blinkt, das passt. Ja. Ich glaube, das ist das Einfachste, wenn man sieht, wenn es gelb wird und dann rot, dass was zu tun ist. Auch. Ich komme mal ein bisschen, wie ich gesagt habe, zu einem anderen Thema noch, bevor wir dann zum Schluss kommen. Gib uns mal ein bisschen einen Einblick. Ich habe bis dato, muss ich gestehen, österreichische und deutsche Gäste da gehabt. Und sage ich, aus der Schweiz weiß ich eigentlich relativ wenig, Rolf. Wie schaut es bei euch momentan aus mit der Fördersituation? Wir haben ja da eine Achterbahn von 150 wieder retour auf 30 oder wie man das nennen will. Ist das bei euch ähnlich? Wie wirkt sich das auf eurem Markt aus oder seid ihr Insel der Seligen in der Schweiz?
Leider sind wir nicht immer die Insel der Seligen, nein. Da muss ich sagen, wir haben auch gewisse Förderungen, die vom Staat her natürlich auf neue Wärmeerzeuger der Produkte gehen. Und da ist der Staat natürlich auch interessiert, dass fossile Brennstoffe mehrheitlich wegkommen. Sie waren nie so extrem wie zum Beispiel in Österreich, in Italien, in Deutschland. Darum haben wir den starken Einbruch, der jetzt gerade in unseren Nachbarländern zu spüren ist, nicht so relevant. Wir hatten aber natürlich auch große Beeinflussungen von der Liefersituation, dass Materialien nicht geliefert werden können. Leider haben wir auch die Situation, dass Material zwar geliefert werden kann, aber wir haben keine Installateure, keine Fachkräfte, die das Ganze umsetzen können. Also das Handwerk ist zu schwach besetzt.
Wie ist denn bei euch die Fördersituation, wenn ich jetzt zum Beispiel von einem alten Gasgerät umstelle auf Wärmepumpe? Was wird gefördert? Wie hoch ist es, dass man einfach so eine Idee hat? Und vor allem, wie lange dauern so Förderungen?
Meistens sind die Förderungen ein einmaliger Betrag. Das ist leider kantonal geregelt und es sind so zwischen 6% und 20%. Also da hat es eine Spannbreite, je nach Region, wo man zu Hause ist, kriegt man nur 6% oder man kriegt in etwa 20% von der Investition einmalig zurückbezahlt. Ich denke, die Kontinuität ist eigentlich das Entscheidende, weil eben man kann ja ein Handwerk nicht aufblasen und jetzt sagen, es hat jetzt dreimal mehr Fachkräfte, die etwas installieren können. Und ich sage jetzt mal, in 6 Jahren braucht es die nicht mehr. Das macht einfach keinen Sinn. Liegt aber natürlich auch an uns als Fachkräfte selber. Wir müssen uns da auch positionieren.
Vielleicht auch noch kurz zu Elisato, weil ja ich sehr engen Kontakt auch mit dem Tino Sa und ich weiß, dass ihr im engen Schulterschluss auch mit Entwicklungen über die verschiedenen Märkte zusammenarbeitet. Wie nutzt ihr diese Synergien generell für die Elisator-Gruppe? Beziehungsweise, was gibt es so in der Pipeline für die nächsten Monate und Jahre, wo man sagt, auf das darf man sich ja, schon freuen?
Also wir nutzen natürlich unsere Kollegschaft im positiven Sinne aus. Wir sprechen uns ab, wir treffen uns. Es ist klar, dass die Märkte verschieden sind. Ich denke, das Ziel ist aber das Gleiche. Es sind vielleicht ein bisschen andere Wege. Und da versuchen wir gemeinsam immer den effektivsten Weg zu nehmen, dass wir wirklich für alle Länder gute, passende Produkte auf den Markt bringen können.
Wenn wer jetzt da sitzen könnte, ist ja einen sehr sportlichen Menschen vor mir. Man kann ja richtig sagen, auch privat, du bist sehr, sehr ehrgeizig. Man muss auch sagen, du bist jetzt nicht mit den gebratenen Hühnern im Mund aufgewachsen, sondern sehr bescheiden, soweit ich weiß von dir, Rolf. Du hast dich hochgearbeitet. Du bist ein Marathon-Man. Wie kommt dann das zugute, dass man Durchhaltevermögen hat, gerade bei dem Thema auch? Und wie hast du das geschafft, dich so hinaufzuarbeiten, dass du jetzt so ja schon eine ganz tolle Karriere ja hingelegt hast und aber auch trotzdem greifbar und bodenständig geblieben bist?
Also Herbert, zuerst mal danke für das Kompliment. Also ja, ich komme ja aus der Branche. Also ich habe wirklich das Handwerk gelernt. Ich habe zuerst den Installateur gelernt und habe mich dann über den Planer weitergebildet und mich dann danach ins Wassersegment spezialisiert und da auch weiter Bildungen gemacht. Also, aber von zu Hause aus, ich bin nicht reich geboren oder ich möchte es anders sagen, ich bin reich geboren, aber nicht reich an Geld. Ich habe viel Energie, ich habe viele Ziele, ich habe Ideen und das ist mein Reichtum, der mich weitergebracht hat. Ich war zuerst ja sehr sportlich unterwegs und habe da gelernt, meine Ziele zu verfolgen. Ich habe gelernt, dass man im Leben weniger Siege einfährt als zweite, dritte oder fünfte Ränge. Darum muss man die Siege, die man einfährt, auch doppelt genießen.
Wir sind jetzt am Ende. Ich habe 3 Fragen vorbereitet. Bist du bereit, die aus dem Bauch, du hast die Korn, ja, beneidenswert, ja, aber trotzdem aus dem Bauch heraus zu beantworten?
Ich werde mich bemühen, ja. Ich hoffe, Sie verstehen mich, die Zuhörer, überhaupt mit meinem Dialekt.
Bei den Schweizern hört man 3-mal hin, weil die Sprache so schön ging.
Ah, komm.
Chemie im Heizungswasser bedeutet für mich?
Eine Alternative, die geprüft werden muss.
Mhm. Die drei wichtigsten Basics, die Elisata von anderen Herstellern unterscheiden, sind?
Wir sehen nicht die Befüllung als Hauptziel, wir denken weiter. Ganz denkend von der Systematik her. Die Produkte sind einfach im Handling, passend und umweltfreundlich.
Meine Vision ist es, dass künftig...
das Wasser nicht als nebenbei ist, sondern dass es als wichtiger Part in einem Zusammenspiel einbedenkt wird. Ich denke, es ist nicht nur entscheidend, dass der Wärmeerzeuger effizient ist, dass die Pumpe gut läuft, das System muss die Wärme auch übertragen. Es kommt wieder mit dem Beispiel, ein Fahrrad, wenn die Kette nicht hält, dann kann die Übertragung nicht stattfinden und das Wasser ist eigentlich die Kette von einem Fahrrad.
Lieber Rolf Frey, es war mir heute echt ein Vergnügen, dass wir zwar es einmal geschafft haben, ich sage einmal mit unseren Eidgenossen, mit den Schweizern, ein Gespräch, sage ich einmal, in Innsbruck oder bei Innsbruck dort zu führen. Ich danke dir für die Reise, auch für das wirklich sehr kompetente Feedback vom CEO persönlich. Dir wünsche ich weiterhin viel Marathon persönlich im Bereich Heizungswasser, aber auch sportlich, ja, und hoffe, dass wir uns bald auch in Österreich sehen. Servus.
Ich möchte mich ja bei dir auch bedanken, dass du mich hier aufgeboten hast, dass ich da Rede und Antwort stehen kann.
Dankeschön und gute Heimreise, Wolf.
Danke, Herbert.
Das war ein Installateur TV Podcast mit Herbert Bachler. Bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal.